Wenn man über eine Glasoberfläche wischt, also zum Beispiel ein Tablet zur Verfügung hat, dann lernt man ja nichts. Man lernt weder eine besondere Handbewegung, je nachdem, womit man umgeht, noch bekommt man sensorisches Feedback. Also es fühlt sich immer alles gleich an, weil die Glasoberfläche, die eigenschaftslose, ja eben gar keine Eigenschaften hat.
Der Psychiater und Sachbuchautor Manfred Spitzer ist der wohl bekannteste Kritiker des Einsatzes digitaler Medien im Vorschul- und Volksschulalter. Er insistiert auf der Bedeutung haptischen Lernens im frühen Kindesalter. In seinem Bestseller Digitale Demenz zitiert Spitzer Studien, die dem bildschirmbasierten Lernen kein gutes Zeugnis ausstellen.
Zu digitalen Medien im Kindergarten kann man ganz einfach sagen, dass die da nur schaden können. Und zwar ganz einfach deswegen, weil weder für die Sprachentwicklung noch für die psychomotorische Entwicklung oder die sensorische Entwicklung sind digitale Medien förderlich. Ich sage es mal ganz einfach, wir wissen, dass ganz junge Kinder bis zu 2 Jahren von Lautsprechern und Bildschirmen keine Sprache lernen können, später schon, aber bis zu 2 Jahren gar nicht.
Manfred Spitzer untermauert in seinem Buch mit zahlreichen zitierten Untersuchungen seine These, dass der Einsatz von neuen Medien im Schulunterricht zu schlechteren Schulleistungen führe. Christian Swerz hält von derart alarmistischen Thesen wenig. Er ist Professor für Medienpädagogik am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Wien. Er untersucht anhand empirischer Studien frühkindliche Mediennutzung. Eine leistungssteigernde Wirkung von medienbasiertem Lernen sei in der Tat schwer nachzuweisen.
Wenn Sie mit Medien im Unterricht arbeiten, können Sie die Effizienz und Effektivität nicht steigern, sie sinkt aber auch nicht. Wenn Sie Effizienz und Effektivität als Maßstab anlegen, dann zielen Sie ein Stück weit an der Sache vorbei, weil Sie damit die kulturelle Veränderung, die damit einhergeht, übersehen.
Dass der Einsatz von digitalen Medien allein noch nicht reicht, Kinder klüger zu machen, weiß auch der Medienpsychologe Markus Appel.
Es gibt sehr viel dazu und es läuft alles eigentlich darauf hinaus, dass man sagen kann, den Kindern Medien in die Hand drücken und dann mehr oder weniger sagen, lern mal damit, das funktioniert nicht. Oder den Lehrern Laptops in die Hand drücken und sagen, so, jetzt bekommen alle Laptops und Lehrer, gestalte mal den Unterricht. So kann das nicht funktionieren, sondern es geht wirklich darum, dass man ein didaktisches Konzept hat und sich überlegt, an welchen Stellen der Instruktion ist es denn vielleicht sinnvoll, das Internet mit einzubinden oder gewisse Aufgaben einzubinden.
Von Verächtern digitaler Medien wie Manfred Spitzer wird immer wieder die mangelnde Verarbeitungstiefe digital erlernter Inhalte kritisiert. Kinder könnten heute nicht mehr auswendig lernen oder längere, komplizierte Texte sinnerfassend lesen. Der Forscher für Lehr- und Lerntechnologien an der Technischen Universität Graz, Martin Ebner, zitiert bei dieser Diskussion gerne das Beispiel des Wurzelziehens in der Mathematik. Eine rechnerische Anwendung, die frühere Generationen in der Tat noch im Kopf beherrschten.
Ich halte den Taschenrechner für ein sehr schönes, überschaubares Beispiel immer, wo man sagt, wo sich das Tiefenwissen aufgelöst hat in ein Anwendungskompetenzwissen, um auch neue Probleme lösen zu können. Also sind wir früher gesessen und haben das per Hand gezogen, können wir heute die Zeit anders investieren und ganz andere Probleme damit lösen. Es ist heute vielleicht nicht mehr in der Tiefe notwendig, gewisse Dinge zu wissen. Dafür kann man also umschwenken und sagen, ich muss wissen, wie es funktioniert, weil ich weiß, das ist dann gelöst und ich muss das Resultat überprüfen können. Das heißt, wir kommen weg, dass wir sagen, okay, Tiefenwissen muss ich vielleicht im Detail nicht haben, aber ich muss wissen, wo ich nachschaue, muss dann das verstehen, was ich hier lese, muss beurteilen können, ob das tatsächlich auch stimmt, was ich hier lese, muss eine Beurteilungskompetenz und dann eine Lösungsfindungskompetenz anwenden.
Doch worin bestehen nun die Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht? Ihre Stärken liegen vor allem in der Steigerung der Motivation, des Engagements und der Kreativität der Schüler und Schülerinnen, wie Martin Ebner erläutert.
Wenn die Kinder motiviert sind und da mitmachen und sehen, also sie können zum Beispiel, sage ich jetzt mal, komponieren am iPad und was sie vorher haben, sie diese Noten nur so gesehen, jetzt können sie tatsächlich Musik erzeugen, kann das tatsächlich zu höherem Engagement führen, was meistens dazu führt, dass also die Kinder auch eine höhere Behaltensleistung haben.
Lässt man sich auf die Möglichkeiten des E-Learnings ein, entstehen pädagogische Settings, deren Ursprünge in ganz und gar analogen Zeiten zu suchen sind. Der Medienpädagoge Christian Swerz beschreibt ein Projekt, im Zuge dessen Lehrbücher von und für Schulklassen hergestellt wurden.
Das geht in der Pädagogik zurück, prominent auf Ideen von Paulo Freire, der ja die Einrichtung von Schuldruckereien vorgeschlagen hat, die so funktionieren, dass in einer Schule die Schülerinnen und Schüler Lehrbücher setzen, mit Setzkästen, die dann drucken, an eine Partnerschule schicken, in der dann die Schülerinnen und Schüler mit diesen Büchern lernen und die dann wiederum an die erste Schule ihre Lehrbücher zurückschicken, sodass vermittels des Buchdrucks die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig unterrichten.
Ein anderes Beispiel kreativen Umgangs mit digitalen Medien erläutert der Forscher für Lehr- und Lerntechnologien Martin Ebner.
Da gibt es ein wunderschönes Projekt in der Schweiz, der Kollege Lüdolf, der zum Beispiel hergeht und sagt, ich baue mit den Kindern eine Stadt. Der geht also hinein, erklärt ihnen, wie man eine Stadt baut und welche Dinge man dort machen kann. Danach gehen sie alle und zeichnen selbst ihr eigenes Haus und dann wird es über Nacht ausgedruckt und am nächsten Tag haben sie ihre Stadt stehen. Und das Engagement ist wesentlich höher, als wenn wir darüber theoretisieren oder sonstiges, weil das hätte man vorher gar nicht machen können, dass jeder sein eigenes Häuschen da stehen hat.
Doch auch im alltäglichen Schulunterricht kann der Einsatz von Medien Schwächen der Schüler gezielt diagnostizieren und korrigieren helfen. Die Stärke digitaler Medien liegt hierbei in der Individualisierung und Adaptierung des Unterrichts. Martin Ebner hat mit Kollegen ein intelligentes digitales Wörterbuch programmiert, das auf typische Fehler von Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren ausgerichtet ist.
Die Idee ist, indem die Kinder in diesen Editor reinschreiben, können wir einmal explizit auf dieses Problem hinweisen. Zum Beispiel, also sprich denn das Wort noch einmal explizit aus, überlege, ob da nicht also zum Beispiel ein H fehlt oder sonstiges. Und das Kind kann dann so oft iterieren mit dem Editor, wie es möchte, bevor es an den Lehrenden abgeht. Mit der Idee, man kann sich damit beschäftigen, darüber nachdenken, was man vielleicht falsch geschrieben hat. Und Learning Analytics, das ist jetzt der Teil dahinter, wir tracken natürlich das, was Kinder da für Fehler machen und der Lehrende bekommt dann mehr oder weniger eine Auswertung, wo zu sagen, ob ein Kind systematische Fehler macht. Also für uns ist zum Beispiel nicht wesentlich, ob jetzt einer einmal einen H-Fehler gehabt hat, einen langen I-Fehler gehabt hat. Für uns ist wichtig, ob dieser lange I-Fehler ständig auftritt, ja, um das gezielt verbessern zu können.
Für die Lehrkräfte bietet das computerbasierte Lernen die Möglichkeit, systematische Fehler schneller zu erkennen. Der Wissenschaftler Martin Ebner.
Das macht jetzt der Computer für Sie und sagt, ja, bitte aufpassen, das Kind in der dritten Reihe hat einen systematischen H-Fehler. Lieber Lehrer und Lehrerin, ihr müsst daran arbeiten. Und das ist die Idee, die wir da verfolgen wollen.
Das E-Learning ist indes nicht die einzige Frage, die Pädagogen und Experten in Sachen Schule und Medien beschäftigen. Der Vormarsch der digitalen Medien wirft viele Fragen auf. Neben dem bekannten Cybermobbing werden immer wieder Grooming und Sexting genannt. Beim Grooming handelt es sich um das Phänomen, dass sich Erwachsene im Internet als Jugendliche ausgeben, sich die Freundschaft von Kindern erschleichen, um sie später im realen Leben zu kontaktieren und sexuell zu missbrauchen. Beim Sexting erweist sich das Austauschen von Nacktfotos als Bumerang, wenn aus Rache nach einer Trennung eben diese Fotos unerlaubt ins Netz gestellt werden. Das Cybermobbing als Fortsetzung des Mobbings im Klassenzimmer betrifft immer häufiger auch Schulen, wiewohl das Mobben von Mitschülern allein noch kein Phänomen der Internetgeneration ist.
6 Jugendliche schnappen einen Gymnasiasten, bringen ihn in einen leeren Raum, binden ihn mit Seilen an einem Sessel fest. Alle 6 Minuten bekommt er von einem dieser Kinder 10 Watschen hinuntergehaut. Ist das das Nachstellen dieses Gewaltvideos? Nein, Erich Kästner, das fliegende Klassenzimmer. Von dem Punkt her kann man nur sagen, es gab es immer, Mobbing gab es immer. Es ist nur sicherlich, gerade was Gewalt anbelangt, die Sensibilität deutlich gestiegen.
Wir sind zu Gast in der 4. Klasse der neuen Mittelschule am Enkplatz. Im 11. Wiener Gemeindebezirk, wo Sabine Buchner einen Workshop zum Thema Safer Internet leitet. Aus ihrer Erfahrung zieht die Kursleiterin den Schluss, dass Konflikte in früheren Zeiten eher körperlich ausgetragen worden seien.
Da haben sich die Kinder, vor allem die Burm, haben sich auf der Blutwiesen ausgemacht. Ja? Da war halt wirklich Alpha, Omega, Blutwiesen, schau mal. Ja? Und dann war auch die Anerkennung dessen, ist okay. Ich ziehe jetzt den Schwanz ein, du bist der Stärkere. Aufgrund dessen, dass man ja von Kindergarten an versucht, den Kindern beizubringen, Konflikte gewaltfrei zu lösen, kommt mir vor, dass das Psychische teilweise ein unglaubliches Ventil ist.
Ohne dem sprichwörtlichen Raufen am Schulhof das Wort zu reden, würde laut Sabine Buchner Gewalt von Kindern heute subtiler ausagiert.
Die Kinder wissen, sie dürfen jetzt nicht mehr hinschlagen, sie dürfen nicht hinhauen und agieren dann teilweise deutlich subtiler. ja, ohne dass es Pädagogen mitbekommen, ohne dass es Eltern mitbekommen.
Ein Fall, wo physische Gewalt und die Bloßstellung des Opfers in sozialen Medien einhergingen, beschäftigte im November letzten Jahres Polizei und Justiz. Der Jugendforscher Philipp Ickrath bestätigt hierbei die besorgniserregende Intensivierung von physischer Gewalt durch deren mediale Darstellung.
Was passiert ist, ist Folgendes. Man sieht in diesem Video ein junges Mädchen, die mehr oder weniger lethargisch an einem Ort im öffentlichen Raum steht, es dürfte wohl irgendwo im 21. Bezirk gewesen sein, und eine Gruppe von Jugendlichen, die dieses Mädchen einer nach dem anderen schlagen. Es kommen hier und da Passanten vorbei, erwachsene Passanten, die fragen, was los ist, und das Opfer, also die Geschlagene, sagt immer wieder, nein, nein, es ist alles gut, gehen Sie weiter, es ist nichts passiert, obwohl sie schon blutet. Und das Video endet damit, dass ein junger Mann diese junge Frau so heftig ins Gesicht schlägt, dass sie sich dadurch den Kiefer bricht und ins Krankenhaus musste und dann behandelt worden ist.
Nachdem jenes Video von einer der Täterinnen auf Facebook hochgeladen wurde, wurde es tausendfach geteilt und millionenfach angeklickt. Der realen Erfahrung physischer Gewalt folgte so die millionenfache Demütigung des Mädchens im virtuellen Raum. Jugendforscher Philipp Ickrath spricht hierbei von einer gezielten Inszenierung.
Das Ganze ist offensichtlich in einer Art und Weise inszeniert, um es ins Netz zu stellen. Das heißt, das ist kein spontaner Ausbruch von Gewalt, wie zum Beispiel bei einer Kneipenschlägerei, die zufällig mitgefilmt wird, sondern das ist inszeniert, das ist gestaged. Da gibt es eine feste Kameraposition und die Jugendlichen sind in ihrer Gewalttätigkeit, so paradox das klingt, eigentlich relativ diszipliniert.
Bei der Analyse des Falles zitiert Jugendforscher Philipp Ickrath den Schriftsteller Elias Canetti und dessen heute wieder aktuelle Beschreibung der Dynamik von Menschenmassen.
Das, was wir in vielen dieser Fälle haben, ist das, was der Elias Canetti als eine Hetzmeute beschrieben hat. Das heißt, als eine Gruppe von Menschen, die sich nur zu dem Zweck zusammentut, ein Opfer so lange zu hetzen, bis es zur Strecke gebracht wird. Und dann lösen sich diese Gruppen wieder auf. Und ich glaube, das ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Beschreibung, weil das, was wir in den sozialen Netzwerken finden, diese Gruppen, die sich da zusammentun, das sind ja keine festgefügten Freundesnetzwerke, die regelmäßig miteinander in Kontakt stehen, sondern das sind Netzwerke, die durch sehr lose Bindungen gekennzeichnet wird und die in den meisten Fällen sich zu einem bestimmten Zweck zusammentun oder in dem Fall müsste man sagen zusammenrotten, und sobald dieser Zweck erfüllt ist, lösen sie sich wieder auf. Und das ist genau das, was der Elias Canetti in Masse und Macht als eine Hetzmeute beschreibt.
Ein nicht unwesentlicher Bestandteil jener Hetzmeute sind auch klassische Medien wie Boulevardtageszeitungen, die das Video des geschlagenen Mädchens auf ihren Internetseiten verbreiteten. Obwohl sie von der Jugendanwältin Monika Pinteritz aufgefordert worden waren, das Video zu entfernen, beließen zwei Tageszeitungen das Video auf ihren Internetseiten.
Wir haben dann von unserer Seite ein Schreiben an diese drei Medien geschickt und heute hat es dann von der Plattform gegeben, Österreich, und die Kronenzeitung haben leider nicht reagiert, weil theoretisch hätte sie die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, dass ihre Persönlichkeitsrechte verletzt worden sind. Sie ist ungepixelt gezeigt worden, auf jeden Fall in zwei Medien. Sie ist damit bekannt geworden und theoretisch hätte sie die Medien auch klagen können auf Schmerzensgeld.
So sehr der Fall des 15-jährigen Mädchens zeigt, wie soziale Medien physische Gewalt maximieren können, bildet er doch eine Ausnahme. Denn viel häufiger werden soziale Medien als Transmitter psychischer Gewalt missbraucht. Und das vor allem als Fortsetzung des Mobbings im Klassenzimmer, wie der Jugendforscher Philipp Ickrath bestätigt.
Gerade wenn wir uns jetzt mit Fällen beschäftigen, die jetzt weniger brutal, weniger grausam sind, zumindest wenn man da zuschaut, weil keine körperliche Gewalt fließt, das heißt zum Beispiel mit Cybermobbing, also dem Mobbing von anderen Jugendlichen über das Internet, das ist ein Massenphänomen zum Beispiel. Also das finden wir in allen sozialen Schichten. Und so schlimm dieser Fall mit dem verprügelten Mädchen jetzt ist, muss man sinnvollerweise davon ausgehen, dass so etwas sehr, sehr selten passiert. Während Dinge wie Cybermobbing oder kleine Sticheleien im Alltag oder auch das miese psychische Ausgrenzen und das miese nicht körperlich gewalttätige Mobbing-Phänomene sind, die man gerade jetzt in zig Schulen in Wien haben wird. Und zwar sowohl in den neuen Mittelschulen als auch in den Gymnasien.
Die Jugendanwältin Monika Pinteritz wird häufig im Fall von Mobbing in und außerhalb der Schule beratend tätig.
Gemobbten Kindern merkt man es an, die ziehen sich zurück. Teilweise kommen sie mit irgendwelchen kaputten Gewand, wenn die Mobber sie körperlich attackieren. Sie gehen in die Depression hinein, das kann bis zum Suizid gehen. Also wenn man hinschaut, sieht man, was man sehen möchte. Das muss ich nicht in die Medien hineinsetzen. Aber wenn es schon in den Medien ist, dann muss ich schauen, dass ich das möglichst sicher als Beweismittel, damit ich auch was tun kann dagegen. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Message zu geben, jedem, der gemobbt wird, kann geholfen werden. Das Schlechteste, was ist, nicht drüber reden.
Durch die zusätzliche Möglichkeit, Kinder über soziale Medien zu mobben, kann das sogenannte reale Mobben in der Schulklasse noch belastender und traumatisierender werden, als es früher ohnehin schon war. Die Jugendanwältin Monika Pinteritz.
Mobbing ist ein No-Go, das gehört unterbrochen und möglichst rasch. Je länger sich Opfer mobben lassen und sich keine Hilfe holen, umso betroffener und belasteter werden diese Opfer. Es ist ein irrsinnig traumatisierendes Erlebnis. Die Kinder kommen teilweise überhaupt nicht mehr zurecht. Man kann sich das nicht vorstellen, insbesondere wenn das Mobbing sehr massiv ist oder auch körperlich ist, nicht nur psychisch. Das ist für die Kinder eine enorme Traumatisierung und da gehört ihm geholfen.
Neben dem Cybermobbing lauern im Internet aber noch weitere Gefahren, denen schulpflichtige Kinder ausgesetzt sind. Dazu gehört das sogenannte Grooming, wie die Jugendanwältin Monika Pinteritz erläutert.
Beim Grooming ist der typische Fall, dass eben Kinder auf diversen Foren sind und auf der anderen Seite sitzt ein Erwachsener, der sich als Kind oder als Jugendlicher ausgibt, mit dem Ziel, eine Anbahnung zu erwirken, um dann die Kinder sexuell zu missbrauchen. Und diese Erwachsenen, diese Täter haben ein sehr sensibles Gefühl dafür, merken, wenn Kinder sehr einsam sind, merken, dass die Kinder niemanden zum Reden haben. Und deshalb geben sie sich als Jugendliche aus und die betroffenen Kinder erzählen diesen angeblichen Kindern dann sehr viel von sich, erzählen auch teilweise, wo sie wohnen, geben ihre Telefonnummern her, also sind da sehr offen und hoffen, da eine Freundschaft zu bekommen. Manchmal sind sie sogar stolz, wenn sie irgendwann mitkriegen, das ist ja gar kein Jugendlicher, sondern das ist ein Erwachsener. Es interessiert sich sogar ein Erwachsener für mich.
Die Jugendanwältin Pinteritz weiß von einem konkreten Fall zu berichten.
In einem Fall hatten wir eben, dass dieser Jugendliche die Telefonnummer oder die Adresse hergegeben hat. Der Täter ist dann vor der Tür gestanden und hat den Jugendlichen abgepasst. Die Eltern haben das mitbekommen, haben versucht, mit dem Jugendlichen das zu besprechen, was das bedeutet. Er war damals 14. Dass der nichts Gutes im Sinne führt, dass das kein guter Freund ist. Aber dieser Täter hat den Jugendlichen so unter Druck gesetzt, dass er es wirklich ganz schwer gehabt hat, sich Hilfe zu holen. Und erst als er wirklich versucht hat, den Jugendlichen dann etwas anzutun in sexueller Art und Weise, hat der Jugendliche gemerkt, das ist nicht gut und hat sich dann Hilfe holen können.
Ein weiteres Problemfeld stellt das sogenannte Sexting dar.
Sexting ist, dass Jugendliche Sexfotos austauschen. Das ist etwas, was üblich ist und an und für sich nichts Böses ist. Schwierig wird es dort, wo dann einer, nachdem sich die Kids trennen, zornig ist, wütend ist und dann diese Bilder ins Netz stellen oder tauschen oder weitergeben. Und das ist für das Opfer dann sehr demütigend. Also da muss man was tun. Ich denke mal, das Wichtige ist, dass die Jugendlichen aufgeklärt sind.
Doch warum stellen Jugendliche überhaupt Nacktfotos ins Internet? Selbst wenn sie um die Gefahren der Veröffentlichung derartiger Inhalte wissen. Der Jugendforscher Philipp Ickrath erklärt sich dieses Phänomen mit dem ungeschriebenen Gesetz in sozialen Medien.
Auf einer kognitiven Ebene wissen die, dass es dumm ist, Nacktfotos von sich selber ins Netz zu stellen. Die wissen, was mit diesen Fotos passieren kann und sie tun es aber trotzdem, weil sich in den sozialen Medien ungeschriebene Gesetze etabliert haben, die von dem Nutzer verlangen, so viel wie möglich von sich preiszugeben und so viel wie möglich von sich transparent zu machen. Und der Druck, der aus den Nutzungsgewohnheiten dieser Medien entsteht, ist viel, viel stärker als das Wissen darum, dass viele von den Dingen, die man dort tut, nicht vernünftig und nicht gescheit sind und möglicherweise sogar negative Konsequenzen nach sich ziehen können.
Die Antwort auf all diese aktuellen Fragen in Bezug auf die Medialisierung der Schule und ihrer Schüler kann schlussendlich nicht darin bestehen, die Kinder von digitalen Medien gänzlich fernzuhalten, wie das Kritiker Manfred Spitzer vorschlägt. Die Lösung kann nur in einer aufgeschlossenen und interessierten Haltung gegenüber der medialisierten Alltagswelt der Kinder von heute bestehen, wie der Forscher für Lehr- und Lerntechnologien Martin Ebner fordert.
Für uns wäre es halt wichtig, einfach das zu verwenden, gezielt anzusprechen, einzusetzen und mitzuschauen und sich auch begeistern zu lassen für eine Welt, in die die Kinder hineinwachsen, die vielleicht nicht mehr die unsrige ist, und sie wird sich aber gravierend drehen. Und also wir sehen einfach, dass vielleicht der Mensch von morgen ein anderer Mensch ist, wie wir heute sind, weil also Technologie für ihn völlig selbstverständlich dabei ist und Sonstiges. Und das müssen wir jetzt aus erwachsenen Sicht also auch akzeptieren und uns dem stellen.